The Gatekeeper. Inside Risk and Consequence. Der neue Podcast über Führungskultur und Wirtschaftskriminalität. Die Auftaktfolge unseres Podcasts widmet sich den Themen Macht, Profitstreben und Non-Compliance. Wir wünschen Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche Hörreise.
Herzlich willkommen, das ist die erste Folge unseres Podcasts zum Thema Compliance und Wirtschaftskriminalität. Wir freuen uns hier auf unseren ersten Versuch eines Podcasts gemeinsam mit meinem Freund Joel Fischer, ausgezeichneter Anwalt, Freigeist, Humanist und Leiter der Investigations Practice von Bär und Tava.
Und Veit Peterlin Goldberg, Misanthrop, Intellektueller und nebenbei Leiter der DAF Deutschland, Österreich, Schweiz Region von Alix Partners und stark beschäftigt mit internen Untersuchungen und forensischen Analysen. Feier. Weißt du, was Pigwatchern ist?
Das Messen von Schweinen zum Schlachten?
Im übertragenen Sinn trifft das natürlich den Nagel auf den Kopf. Pigwatchern ist ein Social Engineering Scam, bei dem das Opfer dazu manipuliert wird, immer größere Kryptoinvestments zu tätigen. Und die werden dann gestohlen von dem Scammer. Pigwatchern besteht aus 4 Stufen. Es beginnt mal damit, Vertrauen zu gewinnen. Also der Scammer, die geben sich als potenzielle Lebenspartner oder Freunde aus, um eine emotionale Bindung aufzubauen, zum Beispiel in Dating-Apps oder über Social Media. Und wenn man diese Bindung mal aufgebaut hat, wenn man mal ein Freund ist oder sogar der Lebenspartner, also zumindest virtuelle Lebenspartner, dann geht es darum, die Investition vorzustellen. Und meistens funktioniert das so, dass der Scammer sagt, ey, er hat eine tolle Investition, die tätigt er selber und super toll für einen. Und man möchte eigentlich warten, bis dann das Opfer selber fragt, hey, was ist das für eine Investition? Und dann zeigt man das dem Opfer und sagt, hey, das läuft super bei mir mit diesen Krypto-Investitionen und macht das Opfer so ein bisschen neugierig und irgendwann möchte das Opfer selber investieren. Und dann kommt die dritte Phase des sogenannten Fattening, wie du sagst, das Mästen des Schweins oder des Sparkontos. Und da zeigt man dem Opfer gefälschte Gewinne. Und das ist wirklich sehr elaboriert. Und da baut man extra eigene Systeme für das Opfer. Dann sieht das Opfer das Bildschirm und da wird ziemlich viel das investiert und sieht, wie die Investitionen, die man das Opfer tätigt, steigen und steigen.
Um ehrlich zu sein, das an sich ist ja jetzt nicht zwangsläufig an Krypto geknüpft. Ähnliche Muster gab es auch schon früher und gibt es nach wie vor in der Fiat-Geldwelt.
Absolut. Ich glaube, das Schöne an Krypto für die Scammer ist, dass das ja wie etwas glaubwürdig ist, dass das Geld wirklich steigt und dass die Leute es oft nicht so verstehen. Und dass auch, dass das effektiv in Krypto da investiert wird am Anfang und dass es einfacher ist, etwas quasi verschwinden zu lassen von Krypto als von Fiat-Geld. Aber es muss nicht unbedingt Krypto sein. Es hat wie Konjunktur in Krypto, absolut.
Also Schweinemästen mit Krypto, aber genauso mit traditionellem Fiat-Geld.
Genau. Man könnte sagen, mit Krypto ist es jetzt gerade woke. Und dann, nachdem man quasi das Konto gemästet hat, irgendwann kommt dann die Schlachtung. Und dann ist dann das Geld weg und gleichzeitig auch der Lebenspartner oder die große Liebe, was dann besonders niederschmettert ist. Und das müsst ihr mal vorstellen, wenn du quasi ernsthaft in ein Dating gehst, in einer Beziehung und dein eigentlich vielleicht damals zu dieser Zeit engste Person dich derart über den Kamm zieht, dich derart quasi übers Ohr haut. Und das ist ja nicht so wie, hey, ich möchte gern für meine Großmutter oder so, sondern er gibt dir einfach einen Investitionstipp. Das ist viel perfider und man fällt wirklich viel schneller darauf ein. Und das werden oft sehr, sehr große Beträge und das ganze Vermögen der Opfer so genommen.
Gibt es ja den traditionellen Eheschwindler. Und der traditionelle Eheschwindler bediente sich den Mitteln, die es immer zur damaligen Zeit gab oder auch heute gibt, ja, und es musste nicht unbedingt eine virtuelle Beziehung sein, braucht auch keine Dating-App dazu, man braucht auch kein Krypto dazu. Aber im Grunde, was ich jetzt hier vernehme, ist doch eigentlich ein sehr, sehr altes und leider auch aus krimineller Sicht bewährtes Muster. Nur, so wie ich dich verstehe, bedient man sich jetzt hier eher einer Maschinerie, einer Industrialisierung. Weil man über Dating-Apps natürlich das gleichzeitig bei mehreren Worten machen kann.
Genau, das ist genau der Punkt. Das Ausmaß, ein Eheschwindler, der kann sich nur ein Opfer aussuchen. Ein Schwindler da, und wir kommen dann noch dazu, der kann sich ganz viele Opfer aussuchen und der kann das quasi, wie man so schön sagt, skalieren. Es ist also, wenn man so will, ein besseres Businessmodell im zynischen Sinne. Was auch noch speziell ist an Pickbuttering, ist, dass es oft zwei Opfer gibt. Das eine Opfer ist effektiv das Opfer, das ausgenommen wird. Das andere Opfer sind oft die Scammer. Die Scammer selber sind oft, oder die quasi dann, mit denen man Kontakt hat, sind oft Menschen, die selber entführt wurden oder Opfer von Menschenhandel sind und die effektiv in solchen Compounds sind, in solchen Lagern, Zwangslagern.
Da will mir eben, wenn ich die Kurzzeit mächen darf, hier über Sklaverei.
Sklaverei, ja, Sklaverei. Und zwar werden die versklavt, um die anderen Leute zu betrügen. Also es ist wirklich ganz perfid. Das heißt, dass der Täter ist eigentlich auch ein krasses Opfer und Opfer von Sklaverei. Und weißt du, wie viele Leute das machen müssen? Wie viele Leute andere so scannen müssen bei Pickwatching auf der Welt?
Sag mir.
200.000 Leute.
Unglaublich.
200.000 Leute, die so in Arbeitslagern leben und die Tag aus, Tag ein ist anders machen, wie andere Leute auszunehmen.
Ist das ja etwas, was uns auch hier betreffen kann, jetzt nicht nur in dem Sinne, dass zumindest die eine Seite der Opfer dann eben auch in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich beispielsweise sitzen könnte, sondern es könnte natürlich auch Banken bei uns betreffen, weil Transfers hier auch getätigt werden müssen und sowas wird dann im Zweifelsfall eben auch mal auffällig oder könnte zumindest auffällig werden. Also es gäbe ja auch Möglichkeiten, das dann hier zu bekämpfen und vielleicht noch Aufsichtsbehörden, die Erwartung haben, dass solche Muster auffällig werden könnten.
Absolut. Es gibt da absolut einen Aspekt, der auch für Unternehmen relevant ist. Und das können wir vielleicht gerade an einem sehr aktuellen Fall aufzeigen. Auch das US-Justizministerium, das DOJ, Department of Justice, befasst sich mit Pickwatching, und zwar im großen Stil. Die größte Beschlagnahme, die das DOJ nie gemacht hat, war über Pickwatching und hat 15 Milliarden US-Dollar betroffen, also ein Riesenbetrag. Ich werde das jetzt etwas schildern. Das ist natürlich alles nicht bewiesen. Das sind alles oder gerichtsgültig bewiesen, muss ich sagen. Das sind alles Anschuldigungen. Aber ich werde die jetzt schildern. Natürlich gilt hier die Unschuldsvermutung. Und zwar am 14. Oktober, also ziemlich kürzlich, gab es eine Anklage vom DOJ gegen einen 37-jährigen quasi Mafia-Boss, wenn man so will. Der hat wirklich Pickwatching im sehr großen Stil begangen. Der Vorwurf gegen ihn ist natürlich alles nur ein Vorwurf im Moment. Er hat eine ganze Unternehmensgruppe gegründet und diese zum Betrieb von 10 Zwangsarbeiterlager in Kambodscha mit Mauern und Stacheldraht aufgebaut. Und in denen hat er Tausende von Migranten oder beziehungsweise Opfer von Menschenhandel festgehalten. Und diese Zwangsarbeit, diese Sklaverei, wie du richtig sagst, die waren dann in solchen Phone Farms, so automatisierte Callcenter. Und die mussten dann wirklich Leute aus der ganzen Welt ausnehmen und Pickwatching betreiben. Das ist wirklich, ich habe dir hier ein Bild, das können wir da in die Show Notes tun. Und da siehst du, wie diese Zwangsarbeiter quasi gekidnappt werden, wie sie da in die Lager reingenommen werden. Du siehst hier jemand mit einem Maschinengewehr da, die sind alle gefesselt auf dem Boden. Ist wirklich ganz schrecklich.
Nie ist das eigentlich überhaupt gelungen, diese Leute in seine Gewalt zu bringen. War es ein einfaches Kidnapping, wie du es angesprochen hast, auf der Straße, oder wissen wir mehr zum Hintergrund?
So viel genau weiß man nicht. Das ist wirklich klassischer Menschenhandel. Also klassischerweise so diese Art von, hey, ich habe einen ganz tollen Job und ihr könnt ganz gut verdienen und euer Leben verbessern, und dann plötzlich bist du am Pickbutcherin. Das ist wirklich ganz brutal.
Würde ich jetzt sagen, im weitesten Sinne eigentlich die Ausbeutung von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die eingewandert sind und die in einer hilflosen Situation sind, und das Ausnutzen von deren Situation, was dann übergeht zur Sklaverei.
Genau. Ich glaube, das trifft es. Und das Ganze, also wie gesagt, 15 Milliarden wurden beschlagnahmt, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also der Schaden ist wahrscheinlich x-mal höher. Das DOJ sprach von einer Epidemic of Pickwatching weltweit. Bei 200.000 Leuten, die das machen, kann man schon davon reden. Und das DOJ verspricht, alle rechtlichen Mittel einzusetzen, um Opfer zu schützen, Gelder zurückzugewinnen und Täter strafrechtlich zu verfolgen. Und hier kommen wir jetzt wirklich zu dem, was du bereits vorhin angedeutet hast, zu dem Aspekt von Compliance für Unternehmen. Das ist ja nicht nur eine schreckliche Tragödie, sondern es ist wirklich auch für Unternehmen ein Issue. Und wo kann das für Unternehmen problematisch werden? Das DOJ hat ja gerade, wie ich gerade gesagt habe, angekündigt, man wird das verfolgen. Und das könnte dann dazu führen, auch dass das DOJ und auch Strafbehörden weltweit, das beginnt bereits ein bisschen bei diesem einen Schema, sieht man, dass da gab schon ganz verschiedene Beschlagnahmen und so weiter, dass die dann auch die Unternehmen, die irgendwo involviert sind, in irgendeiner Form angehen. Also zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, eine Bank, die Kunden hat. Da gibt es verschiedene Sachen. Das eine ist, das Geld muss ja auch das ist ja quasi dein großes Thema, oder? Das Geld muss in den normalen Kreislauf eingespiesen werden. Also da geht es um die Prüfung der Herkunft der Gelder. Und die größte Kategorie von neuen Millionären sind ja Kryptomillionäre. Und da kannst du sagen, hey, ich habe das Geld gemacht mit Kryptogeschäften, das versteht niemand, aber deswegen bin ich reich geworden. Aber es waren eigentlich eben Pickbotcher. Und so kannst du das Geld dann in der Bank einschleusen. Das heißt, für Compliance-Abteilung bei der Bank, für KYCs ist das wichtig, dass man das kennt und gerade bei Krypto ein bisschen genauer hinschaut. Das wäre ein Aspekt. Dann das andere ist, wie gesagt, diese Meldungen von, wenn du Opfer hast oder wenn du zum Beispiel ein Kundenberater bist und du gehst mit deinem Kunden, die sind auch oft sehr vermögend, essen, und der sagt, hey, er hat eine ganz große neue Liebe, super Krypto-Investments, und er wird jetzt das ganze Vermögen darüber überweisen, dann könnten vielleicht die Alarmglocken schlagen.
Aber ich sehe zumindest, was die Bankenseite angeht, hier zwei ganz klare Anknüpfungspunkte. Das eine ist die Betrugsprävention, das andere ist die Geldwäsche hier in Verbindung einfach mit diversen Vortaten, unter anderem der auch Menschenhandel. Und das umso mehr, da Aufsichtsbehörden zunehmend einen Fokus auf die Bekämpfung auf der Vortatenebene, wie jetzt Menschenhandel, natürlich auch legen.
Genau. Also wie wir an diesem Beispiel von Pickbutching sehen, kann man als Unternehmen ziemlich schnell auch in den Dunstkreis von Verbrechen geraten. Das kann auch für ein Unternehmen echt ein Problem sein, um dass man irgendwas selber wirklich falsch gemacht hat. Es gibt aber auch die Situation, bei dem das Unternehmen selber der Übeltäter ist. Und so einen Fall möchten wir jetzt besprechen. Veit, das ist ja ein Fall, den du sehr gut kennst, auch akademisch untersucht hast als Professor. Und zwar möchten wir über Enron reden. Veit, kannst du mal wirklich sagen, was ist bei Enron passiert? Das ist jetzt mittlerweile ein paar Jahre her. Was lief da schief?
Ich meine, Enron war ein Börsenliebling, galt als eines der innovativsten Unternehmen seiner Zeit, ein Energieunternehmen, das den Energiehandel revolutioniert hat. Und am Ende mündete das in einen noch nie dagewesenen Bilanzskandal. Gepaart mit Kundenbetrug, gepaart mit Insider-Trading, mit
Verurteilungen bis hin auf die höchsten Ebenen. Das betraf auch den Gründer und langjährigen CEO und Präsidenten. Das betraf den Finanzvorstand. Also im Grunde ein riesiger Wirtschaftsskandal. Nun, wie kam es dazu? Ich glaube, wenn man in die Historie von Enron schaut, dann darf man nicht aufblenden, was eigentlich passiert ist, bevor es zum eigentlichen Bilanzskandal kam. Wenn wir zurückschauen in die 80er Jahre, gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und zwar ein Beispiel, das sich um zwei Ölhändler von Enron handelte, die weit jenseits von ihren Befugnissen sehr, sehr riskante Handelsgeschäfte durchführten und letzten Endes dafür aber nicht disziplinare Konsequenzen gespürt haben, sondern ganz im Gegenteil, es gibt ein Schreiben des damaligen CEOs von Enron, Kenneth Lay, der am Ende nochmal lobend hervorhebt und geradezu ermutigend sagt, please keep our company making millions. Ja. Das heißt, was war das Signal? Im Grunde, wir stellen Profite über alles, kurzfristige Profite auch. Ja, wir greifen hier nicht in die Maschinerie ein. Und ich habe an anderer Stelle mal über den Garten der Integrität gesprochen, wenn wir über Integrität, über Compliance, über richtiges Verhalten sprechen. Und beim Garten ist es ja auch so, ein Garten bedarf Pflege. Wenn ich einen Apfelbaum in meinen Garten pflanze, dann dauert das ein paar Jahre, bis der mal ergiebige Früchte trägt. Ne? Und natürlich der Steingarten, der geht schneller. Und wenn ich in den Steingarten ein Kaktusbein setze, dann steht er erstmal da und der Garten ist fertig. Aber letzten Endes habe ich einen Steingarten mit einem stachelnden Gewächs drin und ich habe keinen Apfelbaum. Und so ist es beim Garten der Integrität auch. Wenn ich hier das Signal in die Organisation gebe, dass sowas eben gebilligt, geduldet wird, ja, sogar riskantes Geschäfte auch an den Grenzen der Legalität, wenn ich darüber hinaus wirklich sogar noch erwünscht sind, ne, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich am Ende eben den Steingarten mit dem Kaktus habe. Und dann gab es andere Sachen bei Enron, die sehr wesentlich sind, gerade wenn wir auf die 90er Jahre schauen und noch kurz über die 90er hinweg, die dann zum eigentlichen Bilanzskandal geführt haben, wo man Dinge versteckt hat, wo man Belastbares aus der Bilanz versucht hat zu entfernen, das faktisch auch gemacht hat, indem man hier kreative Argumentationen, aber teils auch sehr, sehr irreführende Darstellungen gewählt hat, was die Rechnungslegung ausgeht. Oh, und dann gab es verschiedene Aspekte vom Insider-Trading und das alles ging einher mit massivem Fehlverhalten, ja, auch mit kriminellen Machenschaften auf der obersten Führungsebene. Das muss man ganz klar so sagen.
Und glaubst du, dass das so Schrittchen für Schrittchen sich entwickelt hat? Der CEO war ja sehr, sehr lange CEO. Glaubst du, am Anfang war das eigentlich ein vielleicht etwas aggressiver, aber doch absolut rechtskonformer Mensch, der das nie gemacht hätte und dann so Schrittchen für Schrittchen? Haben Sie sich da etwas in diese Kriminalität bewegt, wo Sie es vielleicht gar nicht wollten am Anfang?
Also ich bin eigentlich überzeugt, wenn man jetzt sich wirklich die Geschichte von Enron anschaut, dass es nicht der Versuch war, von Beginn an ein kriminelles Konstrukt aufzuziehen. Ja, aber man sieht natürlich, dass über die Zeit hinweg der Regelbruch mehr und mehr gegeben und auch mehr und mehr institutionalisiert worden ist, dass der Kundenbetrug dann einfach auf der Arbeitsebene gängiger wurde, dass die Marktmanipulation nach und nach Einzug gehalten hat und am Ende auch natürlich bedingt durch den permanenten anspruchsvollen und überanspruchsvollen Ergebniserwartungen man sich mit Arten, Methoden der Rechnungslegung bedient hat, die einfach jenseits der Konformität waren. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein geplanter Bilanzskandal von Anfang an war oder kein geplanter Bilanzbetrug. Letzten Endes gab es natürlich auch einen validen Teil des Enrons-Geschäfts, der sich entwickelt hat, aber der dann irgendwann einfach nicht mehr die Versprechungen halten konnte und wo es auch Fehlinvestitionen gab und Fehlentscheidungen, rein wirtschaftliche Fehlentscheidungen. Und man dann
wiederum falsch reagiert hat, indem man einfach irreführende Darstellungen gewählt hat.
Ganz wichtig aber auch hier, Betrug im großen Stil, wir reden hier über einen großen Bilanzbetrug, über einen großen Bilanzskandal, entsteht eigentlich nie isoliert, ja? Sondern ist immer auch das Produkt, das Ergebnis von Führungsversagen, von kulturellen Umständen.
Und würdest du sagen, das ist so auch dieses Slippery Slope Problem?
Ja, selbstverständlich, ja. Also es kann natürlich auch aus Führungssicht einem etwas entgleiten, wenn man Dinge toleriert, wenn man Dinge heranzüchtet förmlich, ja, dann kann man irgendwann in die Situation geraten, dass man etwas nicht mehr unter Kontrolle hat. Und tatsächlich waren die Händler bei Enron Ende der 90er Jahre in einer so großen Machtposition, ja, dass es fast nicht mehr möglich war, von den Kontrollmechanismen diese unter Kontrolle zu halten. Und gepaart damit gehen wir natürlich oder müssen wir immer hier über Führungsverhalten und Führungsversagen sprechen, weil der Fall Enron ist ein Paradebeispiel dafür, dass hier das Führungsverhalten ganz oben mit Fehlern bestückt war. Mit Fehlverhalten, mit falscher Kommunikation, mit falschen Vorgaben, mit falscher Tolerierung und natürlich auch mit böswilliger Energie. Nicht umsonst gab es auf höchster Ebene am Ende eben auch Verurteilung.
Glaubst du, dass innovative Unternehmen eigentlich gefährdeter sind für solche Dinge? Weil innovative Unternehmen, die müssen ja Regeln brechen, nicht unbedingt Gesetzesregeln, sondern einfach, die müssen mit dem Herkömmlichen brechen. Und wenn du diesen Spirit hast, und Enron war ja dein Unternehmen, das hat wirklich gewisse Dinge funktioniert, dass man dann, wenn man diesen Spirit hat, dass man mit dem Herkömmlichen bricht, dass dann der Schritt zum Brechen der Regeln auch nicht so groß ist.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Gedanke, den du hier aufgreifst. Ich glaube, dass innovative Unternehmen und die meisten Unternehmen wollen natürlich irgendwie innovativ sein, sich ein paar ganz fundamentale Fragen stellen müssen. Erstmal, welche Arten von Menschen wollen sie einstellen und welche Art von Kultur wollen sie entwickeln? Und dass es um die richtige Zusammensetzung von Werten dabei geht. Und jetzt ist es natürlich so, dass Freidenker, innovative Menschen, kreative Menschen nicht notwendigerweise die Menschen sind, die sich in etablierten Formeln und Regelwerken wiederfinden. Ja. Aber, und das ist ganz wichtig und gibt auch Hoffnung, es ist nicht zwangsläufig ein Widerspruch. Ja. Es gibt kreative Menschen, disruptive denkende Menschen, handelnde Menschen, die natürlich sich auch regelkonform und ethisch verhalten. Und genau darum geht es. Wie kann ich eine Kultur erzeugen, die beides ermöglicht? Innovation, aber auch ethisches Verhalten.
Ich glaube, gerade wenn man über Enron spricht, und wir wollen ja nicht in das Detail wieder raufholen, aber wenn man schaut, was für Unternehmen relevant sein können, auch, ich meine, die allermeisten Unternehmen machen ja nicht annähernd solche Dinge wie Enron, aber vielleicht können wir trotzdem daraus etwas lernen. Würde ich gerne einen Aspekt daraus herausgreifen, den ich spannend finde, und zwar die Kommunikationskultur bei Enron, diese positive News Reporting Kultur und auch eine starke Leistungskultur, by the way, die damit einhergeht und die dann einen Teil dazu auch beigetragen hat. Hast du gehört, dass Enron jeweils die 15% sogenannt schlechtesten Mitarbeiter jedes Jahr entlassen hat? Kennst du diese Geschichte?
Ja. War nicht nur eine Geschichte, also das war ein ganz wesentlicher Teil von Enron von den 90ern bis zur Insolvenz. Jeff Skilling hat es auch mal als den wichtigsten Prozess bei Enron bezeichnet. Jeff Skilling als CEO, der eben dann eingestellt worden ist Anfang der 90er Jahre als Berater und wurde dann als CEO eingestellt. Und Skilling hatte seine eigene Weltanschauung, die ich mal als sozialdarwinistisch bezeichnen würde. Ne?
Skilling hatte Richard Dawkins Werk The Selfish Gene gelesen, aber aus meiner Sicht ein paar Stellen fundamental falsch verstanden, falsch interpretiert. Er war sozialdarwinistisch in dem Sinne, dass er die Welt gesehen hat als eine Welt, die getrieben ist von Menschen, die getrieben sind im Grunde durch Gier und durch Angst. Der Personalprozess, den Jeffrey Skilling als den wichtigsten Prozess von Enron bezeichnet hat, Rancor Hank auch im Innenleben genannt, der funktionierte dann tatsächlich so, dass regelmäßig evaluiert worden ist und jetzt ungeachtet von der Gesamtleistung eines möglicherweise sehr starken Teams mussten am Ende einen bestimmten Prozentsatz so bewertet werden, dass sie das Unternehmen verlassen sollte. Ja, das war für ihn Teil von seiner Führungsphilosophie und seinem Führungsansatz, von dem ganzen Menschenverständnis, was er hatte.
Er wollte die Gausskurve quasi hinten abschneiden. Ja.
Die wollte er jetzt auch ungeachtet von der Gesamtleistung, und das führte natürlich zu einem permanenten Wettbewerbsdruck und Konkurrenzdruck und hält natürlich auch von transparenter und Teamzusammenarbeit im konstruktiven Sinne ab. Ne? Die Frage ist ja das, was kann ich als Team erreichen, wo alle stark abschneiden, wo aber auch alle am Ende was davon haben, in Abgrenzung zu dem, dass immer im Grunde manche von uns am Ende die Verlierer sein werden. Ja? Also das sind ganz grundsätzlich unterschiedliche Haltungen, Haltungen zu Menschen, Haltungen von Gruppen von Menschen, die jetzt zum Beispiel ich vertrete in Abgrenzung zu dem, was Jeff Skilling wollte.
Und dann gibt's auch diese bekannte Geschichte mit Jeff Skilling und Thank You Very Much, Asshole. Und da war ja ein Analyst, also ein Zahlenmensch wie du, hat sich da etwas kritisch oder hat zumindest kritisch nachgefragt zu den Zahlen und hat gefragt, hey, wie die Zahlen sein können. Und dann hat Jeff Skilling gesagt, also etwas prompt, Thank You Very Much for the question, Asshole. Und das zeigt, wie, okay, kritische Fragen und hier sogar extern, nicht nur intern, sogar extern sind absolut nicht erwünscht und werden sogar bestraft. Also es gab klarerweise eine Kultur dort, die war, hey, ich will nur Good News haben, es kann nur Erfolge geben und kritische Fragen sind nicht erwünscht. Das fasst man oft zusammen unter diesem Positive News Report. Und deswegen habe ich auch gefragt, dieses Schritt für Schritt, oder? Es gibt auch eine andere Geschichte, ich weiß nicht, ob die du kennst. Enron hat, das war ganz früh, das war aber in den 80er, haben ganz eine neue Handels- oder Ende oder 99er eigentlich, eine neue Handelsplattform. Und das war damals revolutionär, haben die da gebaut. Und dort gab's einen Raum, einen Handelsraum. Und dann hat man den Investoren versprochen, dass sie das anschauen können. Da gab's aber Verzögerungen und Probleme. Und man hatte den Investoren nicht gesagt, hey, ihr könnt halt irgendwie 2 Minuten später kommen, sondern weißt du, was man da gemacht hat?
Man hat die Szenerie gestellt. Man hat Mitarbeiter hinzugezogen, um hier im Grunde etwas vorzugeben, was es so nicht gab. Man hat vorgegeben, dass es mehr Mitarbeiter gab in dieser Funktion, als eigentlich da waren. Und man hat sie instruiert, so zu tun, als würde man hart arbeiten. Ja, also
genau.
Das war natürlich ein Stück weit bezeichnend für die Darstellung an der Oberfläche in Kontrast zu dem, was es im Innenleben gab. Und wir reden hier natürlich über einen Zeitpunkt bei Enron, wo man schon ganz klar wusste, wie weit sich die Realitäten von dem verabschiedet hatten, was eigentlich der Fall war. Ja, es gab eben immer mehr den Konflikt zur Darstellung gegenüber Außen, gegenüber Analysten, gegenüber dem Kapitalmarkt. Ja, Enron, der immer wachsende Börsenliebling, der immer neue Rekorde natürlich auch verspricht von den Gewinnen her, vom Börsenkurs und dem, was die Realität war im Innenleben.
Also es gab wirklich ein Filmset. Und zwar für alle sichtbar. Also es war ganz verschiedene Enron-Mitarbeiter, wurden da als Händler, die wurden dann, haben den Händler gespielt. Da liefen Demos, genau wie du es gesagt hast, oder? Also es wurde dann passend gemacht. Und ich finde, das zeigt das gut, oder? Wenn man so krasse Ambitionen äußert, dann ist dann der Schritt, und dieses Positive immer haben will, ist dann der Schritt dann oft gar nicht so weit, das wieder dann etwas zu stellen.
Ja.
Und ich glaube, das ist Positive News Reporting. Ich möchte noch ein bisschen bei dem bleiben. ich glaube, das ist auch ganz bei normalen Unternehmen eine große Geschichte. Ich meine, also wir beide führen ja auch Teams, oder? Und so als Chef sagt man ja gerne so, hey, ich will kein Problem, ich will Lösungen, oder? So dieses, man gibt so runter, hey, ich möchte eigentlich nicht unbedingt Probleme hören, sondern ich möchte irgendwie auf was Gutes hören. Und das ist gar nicht so ungefährlich. Ich meine, es gibt empirische Studien, die zeigen, dass man gegen oben, also das Mitarbeiter gegen oben Informationsverzerrt, um besser darzustellen und so weiter. Also es gibt diesen Aspekt vom, ich kriege als Chef nur so ein bisschen gefilterte Informationen, vor allem in größeren Unternehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dem bewusst ist als Führungskraft, gerade im Bereich Compliance. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bewusst ist, wenn man sagt, hey, ich will quasi Gutes hören von den Mitarbeitern, dass das auch ein bisschen diesen Effekt haben kann.
Ja, Lösungskultur einhergehend mit Fehlerkultur, aber auch Risikokultur. Ja. Man muss über Fehler reden können, bedeutet, man darf auch Fehler machen und man sollte Risiken transparent machen und sie ansprechen können. Und wir versuchen gemeinsam, und das ist Führungsaufgabe, eine Lösung zu finden, um Risiken zu adressieren.
Genau.
Und auch im Fehler zu korrigieren. Ja. Lösungskultur, Fehlerkultur, Risikokultur. Und im besten Fall dreht sich alles wie in einem Kreis zusammen und spielt alles miteinander.
Ich glaube, das ist wirklich auch ein interessanter Aspekt bei diesem Positive News Reporting. Kennst du den Effekt Rot-Gelb-Grün, das Rot-Gelb-Grün-Phänomen? Kennst du das?
Ja.
Das Rot-Gelb-Grün-Phänomen ist basiert auf der Ampel. Also, dass du als Unternehmensberater kennst das ja gut. In jedem Projekt gibt es solche Ampeln, oder? Dieses Projekt ist grün, grüne Ampel, ist es gelb, dann schon nicht mehr so gut. Und rot ist ganz, ganz schlimm, oder? Und diesen Effekt vom Rot-Gelb-Grün-Phänomen, denn über die Hierarchiestufen die Botschaft immer besser wird, immer positiver wird. Und ein interessantes Beispiel dafür ist die Raumfähre Challenger 1986 bei der NASA. Damals hatten die Ingenieure der Challenger, die die Booster-Raketen gebaut haben, gewarnt, es war zu kalt. Das führte dazu, dass die O-Ringe, die Gummidichtungen, dass die bei diesen kalten Temperaturen versagen würden. Und ihre Einschätzung war, man kann nicht starten und sie haben den Projektstatus auf Rot gesetzt. Aber die Management-Ebene dieser Ingenieure, die waren nicht so happy damit und die hat das schon vorsichtiger formuliert. Man wollte ja auch nicht überreagieren und den Start verzögern, das wäre ziemlich schlimm gewesen. Und dann hat man das von Rot auf Gelb gestuft und gesagt, ja, es gibt schon Bedenken, aber vielleicht kann man es ja trotzdem machen. Und dann ganz oben in der NASA, in der Führungsspitze, hat man gesagt, ja, Bedenken, ja, Ingenieure sind immer Bedenkenträger. Lassen wir die Bedenken mal weg. Wir haben auch wirklich einen Start und das wird schon gut kommen. Und dann hat man das ganze Projekt auf grün gesetzt und gefunden, das Risiko ist akzeptabel. Risiko gibt es halt im Leben. Die Challenger wurde dann gestartet an diesem kalten Tag und 73 Sekunden nach dem Start explodierte die Challenger.
Ich kann mich doch gut daran erinnern. Ich war Kind, kann mich gut an die Nachrichtenberichterstattung erinnern. Und an die Tageszeitung, die Fotos der Opfer. Und es zeigt natürlich, dass Katastrophen nicht unbedingt mit böser Absicht verbunden sein müssen. Sondern wir sind auch hier wieder dein Thema Risikokultur.
Informationskultur, das Fordern des Positiven kann dazu führen, dass Dinge, und sogar wenn es um Tod oder Leben geht, also ich meine, bei Enron ist ein Unternehmen explodiert, weil da ist eine Rakete explodiert, das ist schon ein bisschen krasser, kann wirklich dazu führen, dass wichtige Informationen nicht hochgelangen. Jetzt haben wir ja viel über Informationsfluss gegen oben gesprochen und Positive News Reporting. Da können wir natürlich nicht den Elefanten im Raum quasi auslassen. Und da hast du ja auch praktische Erfahrung. Ich rede natürlich über Whistleblowing, also die Stufe, wo es dann nicht mehr das normale Reporting geht, sondern wo man wirklich eine unabhängige Stelle braucht. Also gerade bei Enron war das ja so, dass es eine Whistleblowing-Hotline gab, was damals übrigens revolutionär war, basically. Und es aber auch bekannt wurde, dass dies an das HR ging und das HR, das kann ans HR gehen, aber in diesem Fall war es so, das HR war sehr eng mit der Unternehmensführung und wenn man so eine Whistleblowing-Message gemacht hat, dann war, also erstens wurde es nicht ernst genommen und zweitens hat es dann zu Vergeltungen geführt. Ich glaube, das Whistleblowing war eher ein Frühwarnsystem für das Management, um zu sehen, ob da irgendwas rausliegt oder weniger, ob da was falsch läuft.
Anhand des Whistleblowings bei Enron kann man auch einen anderen wichtigen Aspekt sehen. Nämlich, dass nicht so wichtig ist, was auf dem Papier steht, sondern wie es in der Praxis gelebt wird. Enron hatte nämlich auf dem Papier eine sehr gute Corporate Governance. Und gerade Whistleblowing wurde als etwas sehr Wichtiges angepriesen in den offiziellen Schriften, nur wurde es halt anders gelebt. Und dazu gibt es auch eine interessante Anekdote. Und zwar gab es viele Messages, dass Whistleblowing wichtig war. Unter anderem gab es auch so Blöcke neben Telefonen. Du weißt, wirst dich gut erinnern, du bist alt genug für das. Früher gab es das, Telefone. Und auf diesem Block stand folgendes Zitat von Martin Luther King. Our lives begin to end the day we become silent about the things that matter. Unser Leben beginnt zu enden an dem Tag, an dem wir schweigen über Dinge, die wichtig sind. Wenn man nun bedenkt, was effektiv bei Enron der Fall war, ist das wohl zugleich ironisch als auch prophetisch. Ja, der Whistleblower hat es wirklich nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, etwas Negatives über jemand anderen zu melden. Aber weißt du, was beim Whistleblowing auch ein großes Problem ist?
Wenn der Whistleblower selber was falsch gemacht hat.
Ja, selbstverständlich, ja.
Das ist das. Bist du noch eine quasi eine Flugzeug? Ich habe jetzt eine Space Jump Geschichte. Willst du noch eine Flugzeuggeschichte dazu hören?
Ja, gerne.
Also, das, weißt du, ich meine, bei uns, bei dem, was wir machen, geht es ja oft um Geld, aber es gibt teils ja auch Sachen, da geht es um Leben oder Tod. Und in der Luftfahrt, auch in der Medizin und auch im Space Travel, da wurde ein sogenanntes CIRRS, das Critical Incidents Reporting, installiert. Und das ist ein ganz spezielles Whistleblowing. Da geht es nicht darum, eigentlich einen Schuldigen zu finden, sondern die sind super anonym und es geht nur darum, quasi systemische Fehler aufzudecken. Und wenn man selber einen Fehler gemacht hat, wird man nicht untersuchen, wer was falsch gemacht hat. Es geht nur darum, zu erinnern, was läuft systemisch falsch, was dem Whistleblower die Möglichkeit gibt, eigene Fehler zu rapportieren. Und jetzt kommt die Flugzeuggeschichte. Das finde ich eine interessante Geschichte zum Critical Incident Reporting. Es war ein Jetpilot, der war auf einem Routineflug in der Nacht. Und er machte das, was du vielleicht wahrscheinlich auch tun würdest, weil es war ihm langweilig und deswegen hat er angefangen, die Cockpit-Instrumente auszufahren während dem Flug. Also er hat an der herumgeschraubt, um diese zu untersuchen, die besser zu verstehen, weil der Flug war ja wirklich langweilig. Und dann hat er diese Cockpit-Instrumente rausgerissen. Und dann kam etwas, was wahrscheinlich niemand voraussehen hätte können, nämlich der Strom ist ausgefallen, nachdem er diese Instrumente rausgerissen hat. Und es war so ein bisschen dunkel, also war völlig dunkel im Cockpit. Und jetzt hat er ein Problem. Es gab zwei Knöpfe und die waren genau nebeneinander. Der eine war der Notstromknopf. Das ist gut. Dann gab es den anderen Knopf, das war der Schleudersitz. Das ist weniger gut. Und er wusste nicht so recht, was machen, hat dann vielleicht die Augen zugemacht, war ja schon dunkel, und hat gesagt, okay, hat gedrückt. Und er hat Glück gehabt, es war der Notstromknopf. Der Strom ist wieder angegangen, der konnte das Flugzeug in Ruhe landen. Und das hat er dann reported unter dem CIRRS, also Critical Incident Reporting System, und hat gesagt, dass diese Knöpfe direkt nebeneinander sind und dass, wenn dann wirklich der Strom ausfällt, dass das nicht so ideal ist, weil man da so schnell sich verdrücken kann. Und seitdem ist auf der einen Seite der Knopf für den Schleudersitz und auf der anderen Seite der Knopf für den Notstromaggregat. Und ich glaube, in einem anderen System hätte das nie jemand reported, weil das ja schon eher so negativ ist, wenn man während einem Flug die Cockpit-Instrumente ausbaut.
Da stimme ich dir zu.
Und das finde ich ist eigentlich noch interessant, dass wir reden ja viel über Verantwortlichkeit und dass das wichtig ist, aber manchmal ist es eben auch wichtig, die Fehlerkultur so zu haben, dass du etwas sagen kannst, in dem Fall anonym, ohne dass es Konsequenzen hat und dass das den Informationsfluss schützt oder vergrößert.
So, Veit, jetzt lass uns mal das Flugzeug landen und die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen.
Wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir lernen aus solchen Fällen, dass man über Fehler und Risiken reden muss, dass diese Sachen einfach auf den Tisch gehören, weil wenn wir über diese Fehler und Risiken reden, dann können wir eben auch über Lösungen reden. Was hilft nicht dabei?
Was nicht hilft, ist Angst, autoritäre Strukturen und das Verlangen nach positiven News. Aber was nicht hilft, ist einfach. Was hilft? Was brauchen wir, Veit?
Ich denke, wir brauchen Führung, brauchen empathische Führung. Führung, die auf Menschen eingeht. Und dazu gehört natürlich auch immer Courage, moralische Courage, dass man für Werte steht, dass man authentisch als Führungskraft auftritt. Und dass man eben auf Menschen eingeht und sie ermutigt, das Richtige zu tun. Und das Richtige zu tun bedeutet auch immer, die Wahrheit anzusprechen.
Und besonders wichtig dabei ist, dass das eben nicht nur auf dem Papier und in den Richtlinien steht, sondern dass es auch wirklich gelebt wird. Also nicht nur das Papier zählt, sondern der Mensch. Musik.